Ich denke, es kommt nicht so häufig vor, dass zwei Männer mit genau dem gleichen Namen hier den Gottesdienst gestalten. Ja, auch mein Name ist Daniel Janssen, für alle, die mich nicht kennen. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt groß vorstellen muss. Ich war ja eigentlich mein Leben lang Teil dieser Gemeinde, wofür ich dankbar bin, und wurde vor etwas mehr als einem Jahr mit Richard Friesen gemeinsam nach Waiblingen in die Gemeindegründung ausgesandt und darf dort jetzt dienen. Und ja, möchte an dieser Stelle euch auch als Gemeinde einfach nochmal Danke sagen für all eure Unterstützung. Für uns auch, es ist sehr wichtig, ihr unterstützt uns finanziell und auch im Gebet, und wir sind wirklich davon abhängig und sind euch dankbar, dass ihr das tut. Und ja, dass ich mal hier zurückkehren werde als jemand, der euch im Wort dienen darf, das habe ich ehrlich gesagt nicht unbedingt erwartet. Aber ich freue mich, dass ich dienen darf, und es ist mein Gebet, dass Gott einfach sein Wort gebraucht, um heute zu wirken, und dass es nicht meine Worte sind. Ja, schlagt mit mir gerne zusammen den Philipperbrief auf. Und da möchte ich die ersten zwei Verse aus diesem Brief lesen. Philipper 1, die Verse 1 und 2. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, mit den Aufsehern und Dienern, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ja, ich habe Anfang des Jahres in unserer Gemeinde angefangen, eben diesen Brief, den Philipperbrief, auszulegen, und möchte so auch hier heute eine Predigt aus dieser Reihe nehmen, um mit euch das Wort Gottes zu betrachten. Und dazu werde ich eben diese ersten zwei Verse aus diesem Brief auslegen, die uns einen Einblick geben werden in diese Gemeinde, in die Gemeinde in Philippi, aber auch in das Leben von Paulus, vom Apostel Paulus. Und in diesen Versen, denke ich, habt ihr schon gemerkt, dass es sehr um sehr allgemeine Wahrheiten geht, dass diese Verse oder diese Worte auch in ganz vielen anderen Briefen von Paulus genutzt werden. Und weil es so ist, dass Paulus seine Briefe ganz oft eben mit diesen Worten oder mit ähnlichen Worten beginnt, lesen wir ganz schnell über diese Worte. Aber trotzdem haben diese Worte eine tiefe Bedeutung, auch für unser Leben hier und jetzt. Und wir werden in diesen Versen erkennen können, dass Jesus Christus der Herr ist und dass jeder von uns, der ein Christ ist, diesem Herrn unterstellt und von seinem Segen abhängig ist. Und die Predigt habe ich folgendermaßen überschrieben, Dani hat es auch in seinem Gebet schon gesagt: der Christ und seine Beziehung zum Herrn Jesus. Und diese Beziehung wollen wir uns anhand von drei Punkten anschauen. Erstens, der Christ ist ein Knecht Jesu Christi. Zweitens, der Christ ist ein Heiliger in Christus. Und dann der letzte Punkt, drittens, der Christ ist auf den Segen Christi angewiesen. So, lasst uns zum ersten Punkt gehen. Der Christ ist ein Knecht Jesu Christi. Dieser Brief beginnt mit zwei Namen, Paulus und Timotheus. Und zur damaligen Zeit, als dieser Brief geschrieben wurde, war es eben üblich, dass man ganz am Anfang von einem Brief zuerst die Autoren nannte. Und ich denke, den meisten von euch ist Paulus ein Begriff, der Apostel Paulus. Wir kennen ihn aus der Bibel, er hat viele Teile der Bibel geschrieben. Und Timotheus war eben einer seiner engsten Mitarbeiter. Und beide Männer standen auch in einer besonderen Beziehung zu den Philippern, an die eben dieser Brief geschrieben ist. In seiner zweiten von drei Missionsreisen, lernte Paulus Timotheus in Lystra kennen und nahm ihn dann mit auf die weitere Reise, die letztendlich auch nach Philippi führte. Timotheus war also, genau wie Paulus, auch bei der Gründung dieser Gemeinde in Philippi dabei, und so waren beide Männer den Philippern bekannt. Und Timotheus wird hier auch erwähnt, weil er bei Paulus war, als Paulus diesen Brief schrieb. Und das können wir daraus schließen, dass Paulus im zweiten Kapitel dieses Briefes eben Timotheus erwähnt und sagt, ich will ihn zu euch nach Philippi senden. Aber auch wenn hier beide erwähnt werden, Timotheus und Paulus, ist Timotheus nicht ein direkter Mitautor dieses Briefes, weil der Brief letztendlich durchgehend in der Ich-Form geschrieben ist. Und so ist es eher ein ganz persönlicher Brief von Paulus an die Philipper und eben nicht ein gemeinsamer Brief von Paulus und Timotheus. Und wenn wir andere Briefe von Paulus lesen, dann stellt er sich ganz oft als Apostel Paulus vor. Und das hat er getan, um damit seine Autorität auszudrücken oder zu zeigen, seine Autorität, in der er eben letztendlich an unterschiedliche Gemeinden Anweisungen schreibt. Und dass er diesen Titel, also Apostel, hier weglässt in diesem Brief, hier bezeichnet er sich nicht als Apostel, das deutet darauf hin, dass er diesen Brief eben nicht mit einer hohen Autorität oder mit Strenge schreiben muss. Und das merken wir auch im gesamten Philipperbrief, dass Paulus mit einer sehr tiefen Sehnsucht und Zuneigung an die Philipper schreibt und an vielen Stellen auch seine Freude über die Philipper ausdrückt. Und dieser Brief ist also deswegen nicht dazu geschrieben, sie irgendwie streng zurechtzuweisen, wie es bei anderen Gemeinden getan hat, sondern sie in Liebe zu ermutigen und sie zur Freude in Christus zu führen. Aber trotzdem nutzt Paulus hier, um sich vorzustellen, nicht einfach nur seinen Namen. Er sagt nicht nur Paulus, sondern er verwendet hier den Begriff Knechte. Er stellt sich und Timotheus als Knechte vor. Und dieses Wort Knecht, das ruft bei uns wahrscheinlich unterschiedliche Assoziationen vor. An anderen Stellen wird dieses Wort auch mit Sklave übersetzt. Und ich denke, Sklave ist heutzutage eher in unserem Sprachgebrauch eher ein negativer Begriff. Aber wenn wir uns diesen Begriff Sklave oder Knecht näher anschauen, werden wir verstehen, warum Paulus diesen Begriff hier verwendet. Ein Sklave zur damaligen Zeit war jemand, der nicht über sich selber bestimmen konnte. Er war ganz seinem Herrn unterstellt und sogar Eigentum von seinem Herrn. Das heißt, der Herr konnte letztendlich mit seinem Sklaven tun, was er wollte. So kennen wir es aus einer Geschichte, wo ein römischer Hauptmann zu Jesus kommt und ihm sagt, wenn ich zu meinem Knecht sage, tu dies, so tut er es. Und der Knecht hatte keine andere Wahl. Wenn er einen Befehl bekam, musste er diesen Befehl ausführen. Ansonsten, wenn er es nicht tat, musste er eben harte Konsequenzen erwarten. So sehen wir, ein Knecht, ein Sklave stand voll unter der Gewalt seines Herrn. Und genau dieses Prinzip sehen wir auch bei Paulus. Er nennt sich hier Knecht Jesu Christi. Und damit drückt er ganz konkret aus, in welcher Beziehung er zu Jesus Christus steht. Denn ein Knecht ohne Herrn gibt es nicht. Ein Knecht ist immer einem Herrn unterordnet. Und im Falle von Paulus ist es eben Jesus, ist der Herr Jesus. Aber wie genau sah diese Beziehung in Paulus' Leben aus? Wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass Jesus Paulus berufen hatte, sein Apostel für die Heiden zu sein. Und wir sehen auch in vielen Teilen der Briefe und auch der Apostelgeschichte, dass Paulus sich diesem Auftrag von Jesus mit voller Hingabe unterstellte. Im Prinzip gab er sein ganzes Leben auf, um genau diesen Auftrag auszuführen. Und es ging nicht mehr um Paulus und seinen Willen, sondern letztendlich nur noch um Christus und um dessen Willen. Und es ist interessant, dass wir dieses Prinzip auch in der Geschichte der Gemeindegründung von Philippi lesen können oder sehen können. Da könnt ihr gerne Apostelgeschichte 16 aufschlagen. Da möchte ich jetzt und auch später noch mal ein paar Verse daraus vorlesen. Apostelgeschichte 16. Und dort lese ich zuerst ab Vers 6, Apostelgeschichte 16, Vers 6. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist daran gehindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber gegen Mysien hinkamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber an Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Und es erschien Paulus in der Nacht ein Gesicht, ein gewisser mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich, nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Wir fuhren aber von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrace und am folgenden Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Wir sehen hier also ein gewisses Hin und Her. Paulus und seine Mitarbeiter haben ihren Plan. Sie wollen an bestimmte Stationen reisen, aber der Geist Jesu verwehrt ihnen einige dieser Stationen. Und wir sehen, dass Paulus sich eben nicht dagegen wehrt. Er lässt sich letztendlich vom Geist Jesu leiten. Er versucht nicht krampfhaft irgendwie an seinen eigenen Plänen festzuhalten, sondern sieht letztendlich durch eine Vision von Gott, dass Gott einen anderen Plan hat, und diesem Plan unterordnet sich Paulus dann, woraus letztendlich eben auch diese Gemeinde in Philippi entstand. Und grundsätzlich sehen wir im Leben von Paulus, dass es von vielen Herausforderungen und Schwierigkeiten, von viel Leid geprägt war. Und Jesus hat dieses Leben von Anfang an für sein, oder ja, diese Schwierigkeiten für seinen Dienst eigentlich von Anfang an so festgelegt, indem er über Paulus sagt, ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Und das sehen wir auch im Brief an die Philipper. Im ersten Kapitel dieses Briefes redet Paulus 4-mal über seine Fesseln und beschreibt damit, dass er aktuell, als er den Brief schreibt, eben in Rom in einem Gefängnis sitzt. Und so ein römisches Gefängnis war sicherlich nicht der schönste Ort, den Paulus sich ausgesucht hat, aber Paulus, oder ausgesucht hätte, aber Paulus ist keineswegs entmutigt, denn er weiß, dass es letztendlich der Wille seines Herrn, Jesus Christus, ist. Und deshalb nennt er seine Umstände, in denen er ist, in Philipper 1, Vers 13, auch meine Fesseln in Christus. Er verbindet also seine Gefangenschaft in Rom mit Christus. Wir können es auch im Epheserbrief zum Beispiel lesen, den hat er auch aus dem Gefängnis heraus geschrieben. Dort bezeichnet er sich der Gefangene Christi. Wohin sein Herr ihn also führt, dort geht Paulus hin und er weiß, dass er durch den Willen seines Herrn in solchen schwierigen Umständen ist. Und trotz dieser Umstände kann Paulus sich freuen. In diesem Brief an die Philipper schreibt Paulus sehr viel über die Freude und zeigt auch, dass er sich freut, trotz dieser Umstände. Und so sehen wir, dass Paulus unter Ordnung, unter den Willen seines Herrn, keine widerwillige Unterordnung war, sondern eben eine freudige Unterordnung. Und diese völlige Hingabe an seinen Herrn beschreibt Paulus auch im Philipperbrief, in den Versen 20 und 21 aus Philipper 1. Dort sagt er in Philipper 1, 20, 21, nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus erhoben werden wird an meinem Leib, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Sein ganzes Leben hat Paulus Christus geweiht. Sein eigener Wille war mehr und mehr abgestorben und er verfolgte nur noch die Ziele, die sein Herr Jesus Christus mit ihm hatte. Und so konnte Jesus ihn letztendlich auch für seine Zwecke gebrauchen. Und diese Haltung traf auch auf Timotheus zu. Auch er wird in Philipper 1, Vers 1 als Knecht Jesu Christi bezeichnet. Und auch er war viel mit Paulus unterwegs und hat an der Seite von Paulus dem Herrn Jesus gedient. Aber nicht nur auf diese beiden Christen, die vor Hunderten von Jahren gelebt haben, trifft das zu, sondern auf jeden einzelnen Christen trifft diese Tatsache zu. Jeder Christ ist ein Knecht Jesu Christi. Natürlich hatte Paulus als Apostel der Heiden eine ganz spezielle Berufung von Christus, aber letztendlich gilt es für jeden Christen, egal ob du zu einem kleineren oder zu einem größeren Werk von Christus berufen bist. Bist du ein Christ, dann ist Jesus Christus dein Herr. Die Frage ist letztendlich, was das für dich bedeutet. Lebst du so ein Leben wie das, was wir gerade bei Paulus gesehen haben? Nimmst du Schwierigkeiten in Kauf, so wie Paulus es getan hat, oder leugnest du vielleicht deinen Herrn, wenn es mal ein wenig schwieriger wird? In Philipper 1, Vers 29 sagt Paulus sogar, dass es uns geschenkt ist, für Christus zu leiden. Bist du dazu bereit, für Christus zu leiden? Oder unterordnest du dich deinem Herrn, Jesus Christus, nur, wenn es für dich ein schönes, entspanntes Leben mit sich bringt? Gibst du Jesus, deinem Herrn, dein Leben hin, damit er letztendlich damit machen kann, was er will? Oder gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du lieber dein eigener Herr bist, wo du selber bestimmen möchtest? Als Christ ist es für uns nicht optional, Christus nachzufolgen. Jeder Moment unseres Lebens gehört dem Herrn. Aber, das müssen wir hier festhalten, er ist natürlich auch der beste Herr, dem wir dienen können. Er ist kein Tyrann, der uns irgendwie was Böses will oder der uns demütigen will, sondern er ist ein Herr, der sich für die Seinen, der sich für uns hingegeben und aufgeopfert hat und der sich um uns kümmert und der für uns und von uns nur das Beste will und der uns nie etwas Böses zufügen wird. Es ist also ein großes Privileg, diesem Herrn zu dienen, und es ist letztendlich das Beste für uns, wenn wir uns diesem Herrn unterordnen. Und Jesus ist nicht nur der Herr von einzelnen Christen, sondern auch von seiner ganzen Gemeinde, weshalb er letztendlich auch als Haupt der Gemeinde bezeichnet wird. Er steht über der ganzen Gemeinde. Und damit wollen wir zum zweiten Punkt gehen. Der Christ ist ein Heiliger in Christus. Nachdem Paulus sich jetzt als Schreiber vorgestellt hat, wendet er sich in den nächsten Worten an seine Adressaten. Und daran sehen wir eben, an wen dieser Brief geschrieben wurde. Es heißt in Vers 1b, dass er allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, schreibt. Und wer waren diese Menschen, an die er hier schreibt? Lasst uns da auch noch mal ein paar Verse aus der Apostelgeschichte lesen, aus Apostelgeschichte 16. Als sie dann, als Paulus und seine Mitarbeiter dann nach Philippi kamen, ging Paulus am Sabbat zu einer Gebetsstätte und redet dort zu den versammelten Frauen. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 16, Vers 14. Und eine gewisse Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz der Herr auftat, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich dem Herrn treu bin, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. Paulus und seine Weggefährten bleiben also in Philippi und wir lesen dann weiter, dass sie letztendlich dort in Philippi aufgrund von Verleumdung ins Gefängnis kommen. Aber sie sind auch darüber nicht betrübt, sondern fangen im Gefängnis sogar an, Lieder zu singen. Und dann geschieht es, dass ein Erdbeben kommt und alle Türen und sogar die Fesseln aller Gefangenen geöffnet werden. Und der Aufseher über dieses Gefängnis bekommt dann Angst, weil er meint, dass alle Gefangenen geflohen sind. Und er will sich umbringen, aber Paulus hindert diesen Mann daran. Und dann lesen wir in Vers 30 weiter, Apostelgeschichte 16, Vers 30. Und er, also eben dieser Gefängnisaufseher, führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, um errettet zu werden? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm, samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab. Und er wurde getauft, er und all die Seinen sogleich. Und er führte sie ins Haus hinauf, setzte ihnen einen Tisch vor und frohlockte an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Es sind eigentlich ungewöhnliche Menschen, die hier an Gott gläubig werden. Zuerst ist eine Frau, die Lydia, und Frauen waren in der damaligen Zeit eigentlich unbedeutend. Sie zählt nicht viel. Und dann ist es eben auch noch dieser Gefängnisaufseher. Eigentlich würde man vielleicht erwarten, dass Menschen, die in der Synagoge Gottes Wort hören und lehren, zum Glauben kommen, aber doch nicht solche Menschen, ein Gefängnisaufseher oder eine Frau. Aber wir wissen, dass Gott letztendlich unscheinbare und ungewöhnliche Menschen gebraucht, um sich selbst zu verherrlichen, wie wir es auch im 1. Korintherbrief lesen können, das Törichte, das Schwache, das Unedle, das, was nichts ist, hat Gott erwählt. Aus solchen ungewöhnlichen, unscheinbaren Leuten entsteht also letztendlich in Philippi eine kleine Gemeinde, die sich wahrscheinlich eben in Lydias Haus traf, was wir dann in Apostelgeschichte 16, Vers 40 lesen können. Dort heißt es, als sie aber aus dem Gefängnis hinausgegangen waren, gingen sie zu Lydia, und als sie die Brüder sahen, ermahnten sie sie und gingen weg. Als Paulus aber jetzt diesen Brief schreibt, ist es nicht mehr einfach eine kleine Gemeinde aus diesen paar Leuten. Und es wird daran sichtbar, dass er in seiner Anrede im Philipperbrief eben auch Aufseher und Diener erwähnt. Zwischen der Gründung dieser Gemeinde und dem Verfassen des Briefes lagen ungefähr gute 10 Jahre. Und in diesen 10 Jahren ist diese Gemeinde eben gereift und hat gewisse Strukturen angenommen, die vielleicht sogar selbst Paulus dort eingeführt hatte, weil er in seiner letzten Missionsreise nochmal nach Philippi zurückgekehrt war. Und an diese Menschen schreibt Paulus also, und wir wollen jetzt nochmal genauer betrachten, wie Paulus diese Menschen in Philippi hier anspricht. Denn er schreibt ja, wie wir es gelesen haben, an Heilige. Er redet von Heiligen. Haben wir aber nicht in Apostelgeschichte ganz normale Menschen, ungewöhnliche Menschen gesehen, die zu dieser Gemeinde gehörten? Kann so ein Gefängnisaufseher wirklich ein Heiliger sein? Ich meine, der hat bestimmt sehr viel Schlimmes getan, auch mit den Gefangenen in seinem Leben. Warum werden dann solche Menschen also als Heilige bezeichnet? Sind Heilige nicht irgendwie etwas ganz Besonderes, vielleicht ganz fromme Menschen? Dazu muss man sagen, nein, das stimmt nicht. Wir müssen hier wirklich auf jedes einzelne Wort achten, weil Paulus sagt, er schreibt nicht nur an irgendwelche Heilige, sondern er sagt, sie sind Heilige in Christus. Und nur in Christus kann ein Mensch heilig sein. Heilig zu sein bedeutet nämlich, frei zu sein von der Sünde, rein zu sein. Und wir wissen aus dem Wort Gottes, dass kein Mensch von sich aus sündlos ist. Alle sind Sünder, sagt die Bibel. Jesus selbst aber war sündlos und er hat unsere Sünde auf sich genommen und er hat letztendlich am Kreuz die gerechte Strafe getragen, die uns hätte treffen müssen für unsere Sünde. Und sein Blut ist geflossen am Kreuz und dadurch haben wir Vergebung der Sünden. Jesus hat also die Sünde weggenommen, er hat sie gesühnt. Und jeder, der glaubt, dass Jesus genau dieses Werk vollbracht hat und jeder, der im Glauben dieses stellvertretende Werk Jesu Christi für sich in Anspruch nimmt, der ist durch das Blut Jesu Christi reingewaschen von aller Sünde. Und in unserem Stand vor Gott sind wir damit sündlos und kommen im Gericht ohne Strafe davon. Und so ist der Christ ein Heiliger in Christus. Aber das bringt auch einen weiteren Aspekt des Heiligseins mit sich. Heiligsein bedeutet nämlich auch abgesondert zu sein. Und Jesus hat uns durch sein Blut für Gott erkauft. Wir sind also abgesondert für Gott. Und das sehen wir auch in der Anrede von Paulus. Er schreibt nämlich nicht an alle Philipper, die in Philippi gewohnt haben, sondern er schreibt an alle Heiligen in Philippi. Und so sehen wir, es war eine besondere Gruppe von Menschen in Philippi. Es sind Menschen, die auf Christi Namen getauft wurden, die durch Christus reingemacht wurden und die zur Gemeinde Jesu Christi gehörten. Sie waren also abgesondert von den Menschen, auf die diese Dinge eben nicht zutrafen in Philippi. Und dieses Prinzip der Heiligkeit finden wir ganz deutlich im Alten Testament im Volk Israel. Gott selbst hat ja dieses Volk auserwählt, damit es sein Volk sei. Und Gott gab diesem Volk sehr viele Gebote, die für uns teilweise sehr schwer zu verstehen sind. Aber Gott begründet auch seine Gebote und Verbote an vielen Stellen. Und bei vielen Verboten, die wir im Alten Testament im Gesetz lesen können, heißt es, dadurch haben sich die Nationen verunreinigt. Die Nationen, also die Heiden, taten, was Gott nicht gefiel. Sie lebten nicht so, wie Gott es wollte, und sie gehörten auch nicht zu Gott. Aber die Israeliten, sie sollten sich eben von diesen Völkern absondern, indem sie Gottes Willen taten und seine Gebote befolgten, damit offensichtlich würde, dass sie eben zu Gott gehören. Und genau so gehören wir als Christen heutzutage zu Gottes Volk. Und genau so werden wir im Neuen Testament durch Petrus auch dazu aufgerufen, heilig zu sein, weil Gott selbst heilig ist. Weil wir zu Gott gehören, sollen wir sein wie er. Unser Stand als Heilige in Christus ist also nicht einfach nur irgendwas Theoretisches. Als Heilige sollen wir heilig sein und uns absondern von den sündigen Nationen. Wir wurden ja freigemacht von der Sünde und das soll eben in unserem Leben auch offensichtlich werden. Und Petrus sagt in seinem ersten Brief dazu Folgendes, in 1. Petrus 4, 3 bis 4. Denn die vergangene Zeit ist genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, indem ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Schwelgereien, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienereien. Wobei es sie befremdet, dass ihr nicht mehr mitlauft zu demselben Treiben der Ausschweifung und sie lästern euch. Petrus erwähnt hier Ausschweifungen, Schwelgereien, Trinkgelage, Trunkenheit. Ist es nicht genau das, was wir heutzutage in der Welt sehen, was dort gang und gäbe ist? Party machen, saufen, sich gehen lassen, bis man umfällt. Und sind da nicht auch viele Begierden und Lüste mit im Spiel, die sich in sehr viel sexueller Unmoral auch äußern? Und bei solchen Dingen können wir als Heilige in Christus nicht mitmachen. Und ganz direkt sind die meisten von uns vielleicht auch gar nicht an solchen Dingen beteiligt. Aber ich denke, es muss nicht immer so offensichtlich sein. Holen wir uns nicht vieles von dem, was in der Welt angesagt ist und getrieben wird durchs Internet, vielleicht auch heimlich ins Haus? Was schaust du dir also an? Womit fühlst du dich? Welche Informationen nimmst du im Internet auf? Sind wir da nicht oft ganz nah mit dabei in Sünde, in Ausschweifung und sexueller Unmoral, auch wenn wir nicht direkt an diesen Werken teilnehmen? Gott ist so heilig, dass er das Böse, dass er das Unheilige nicht mehr ansehen kann. Seine Augen sind zu rein dafür, heißt es in der Bibel. Kann das auch über dich gesagt werden? Oder wie sieht es mit unseren Worten aus? Wenn wir auf Gott schauen, seine Worte sind heilig, sie sind rein, sie sind ausgesprochen, um letztendlich Gutes zu tun und Segen zu bringen. Und so sollen auch wir nur nützliche Dinge reden und das, was den Hörern Gnade bringt und uns von gottlosem Geschwätz fernhalten. Was bewirken also deine Worte? Zeigen sie, dass du rein und geheiligt bist? Oder richten sie Schaden an? Sind sie vielleicht auch von Unreinheit und Gottlosigkeit geprägt? Diese Beispiele sind jetzt natürlich nur zwei Beispiele. Ich denke, da könnte man noch sehr viel auflisten. Aber all die Befehle, all die Aufforderungen, die Gott uns in seinem Wort gibt, sind uns eben von einem heiligen Gott gegeben, der uns zeigen will, wie diese Heiligkeit praktisch aussieht. Wir können nicht so sein wie die sündige Welt, denn von dort hat Gott uns herausgeholt. Und deshalb schreibt Petrus, dass es die Ungläubigen befremden wird, dass wir eben nicht mehr alles mitmachen, was sie tun. Da muss also ein Unterschied sein, weil wir als Heilige durch Jesu Blut gereinigt wurden von der Sünde und Gott seinen Geist in uns gegeben hat, der bewirkt, dass die Sünde eben immer mehr aus unserem Leben entfernt wird. Und deshalb lasst uns den Geist Gottes nicht betrüben und dämpfen, sondern lasst uns dem Wort Gottes und dem Gebet hingeben, damit der Heilige Geist uns heiligen kann und damit eben genau das passieren kann. Und wir müssen auch verstehen, je heiliger jeder Einzelne von uns als Christen ist, desto heiliger wird auch die gesamte Gemeinde sein. Ich möchte an dieser Stelle auch noch auf ein weiteres Wort, ein kleines Wort eingehen, das Paulus hier in seiner Anrede wählt. Das ist das Wort alle. Er schreibt hier allen Heiligen. Er macht hier also keinen Unterschied zwischen den Christen. In Christus sind alle eins. In Christus haben wir alle den gleichen Stand. Vor Gott sind wir alle gleich. Da gibt es keine Unterschiede. Natürlich sehen wir gewisse Unterschiede in der geistlichen Reife. Natürlich sind auch manche in der Heiligung mehr fortgeschritten als andere. Aber das macht uns letztendlich vor Gott nicht besser irgendwie. Jeder Einzelne ist abhängig von der Gnade und von der Vergebung durch Jesus Christus. Aber wie oft sind wir gerade in unseren Gemeinden überheblich? Wie oft urteilen wir über andere mit Verachtung? Jeder Bruder, jede Schwester in der Gemeinde ist aber heilig in Christus. Wie denkst du also über andere, die genau wie du Heilige in Christus sind? Überhebst du dich vielleicht? Verachtest du sie, weil du scheinbar besser bist? Meinst du, du hast mehr Gnade und Gunst von Gott verdient als andere, weil du vielleicht viel weniger sündigst als andere? Meinst du, Gott müsste dich mehr lieben, weil du heiliger und reiner lebst als dein Nächster? Wir müssen hier in dem Thema Heiligung aufpassen, dass wir nicht stolz werden. Vielleicht stellst du wirklich fest, dass du heiliger lebst als andere, und dann solltest du Gott dafür danken, dass er durch seinen Heiligen Geist diese Heiligung in deinem Leben gewirkt hat und sich so weit gebracht hat. Und dann solltest du andere Geschwister, die vielleicht noch viel sündigen oder mehr sündigen als du, im Gebet vor Gott bringen, damit Gott auch sie in der Heiligung voranbringen kann. Und gehe natürlich auch auf diese Geschwister zu und ermahne sie in Liebe, aber verachte sie niemals in deinem Stolz. Und wir werden auch dazu aufgefordert, auf uns selbst Acht zu haben, dass wir nicht denken, selber heilig zu sein, aber letztendlich dann auch selber in Sünde fallen. Und so redet Paulus hier also zu Heiligen, aber er erwähnt in seiner Anrede auch Aufseher und Diener. Auch diese Personen sind Heilige in Christus, sind nicht irgendwie Superheilige oder ganz besondere Christen, aber sie heben sich doch in gewisser Weise vom Rest der Gemeinde ab, weil sie von Jesus selbst bestimmte Aufgaben und auch Autorität in der Gemeinde bekommen haben. Wenn wir hier von Aufsehern lesen, diese Aufseher werden an anderen Stellen im Neuen Testament auch Älteste genannt. Und diese Älteste haben die Leitung der einzelnen örtlichen Gemeinde inne. Sie tragen die Verantwortung und sie sollen sich wie Hirten um die Gemeinden kümmern. Vor allem durch die Lehre im Wort Gottes, aber auch durch ihr Vorbild. Und dann gibt es eben noch die Diener oder auch Diakone, wie sie genannt werden. Und diesen Diakonen kommt eher eine unterstützende Rolle zu. Sie übernehmen Aufgaben, um die Ältesten zu entlasten, damit die Ältesten sich eben auf ihren Hirtendienst ausrichten oder fokussieren können. Und die Diakone kümmern sich auch um physische Nöte in der Gemeinde. Und Paulus beschreibt in einem anderen Brief, im 1. Timotheusbrief, ganz genau, was für Männer für diese Ämter in Frage kommen. Dort können wir ganz genau lesen, wie diese Männer sein sollen, die in diesen Ämtern dienen. Und es sind letztendlich gottgegebene Anforderungen an Männer, die Gott selbst ausgewählt und bestimmt hat, um in diesen Ämtern seiner Gemeinde zu dienen. Und wenn Gott diese Struktur für seine Gemeinde festgelegt hat, dann können wir darauf vertrauen, dass diese Struktur eben auch das Beste für seine Gemeinde ist. Und heutzutage ist das leider nicht mehr so populär. Warum soll ich mir von anderen Leuten sagen lassen, wo es lang geht? Oder warum maßen sich Menschen an, Autorität über andere zu haben? Müssen wir nicht einfach nur Gott gehorchen? Sind wir nicht einfach nur Gott unterstellt? Aber wir sehen in der gesamten Schrift und in unterschiedlichen Bereichen, dass Gott bestimmten Menschen Autorität über andere Menschen gegeben hat. Das sehen wir zum Beispiel im Staat, in der Regierung oder auch in der Familie zwischen Eltern und Kindern und letztendlich eben auch in der Gemeinde. Älteste und Diakone und auch die restlichen Gemeindemitglieder sind alle Heilige, vor Gott alle auf einer Stufe, Aber es gibt in den Aufgaben und auch in der Verantwortung Unterschiede. Und Gott selbst hat es ebenso festgelegt. Willst du dich also deinem Herrn unterordnen, willst du ihm gehorchen, dann unterordne dich ihm auch, indem du dich den Ältesten deiner Gemeinde unterordnest. Wenn wir das nicht tun, ist es letztendlich Auflehnung gegen Gott und gegen seine Ordnungen. Im ersten Punkt haben wir ja schon gesehen, dass wir als Christen Sklaven Christi sind und dass wir ihm völlig unterstellt sind und seinem Willen folgen. Und es gilt eben auch darin, dass wir uns seiner Ordnung für die Gemeinde unterstellen. Natürlich sind Älteste und Diakone auch nur Menschen, die nicht perfekt sind. Und so geschehen auch bei diesen Menschen Fehler. Und die Autorität, die sie von Gott bekommen haben, kann natürlich missbraucht werden. Und es ist leider oft geschehen. Aber das gibt uns letztendlich nicht das Recht, uns dieser Ordnung zu widersetzen und einfach das zu tun, was wir selber für gut und richtig halten. So sehen wir, die Gemeinde Jesu Christi besteht aus Heiligen, die als Einzelne, aber auch gemeinsam als ganze Gemeinde ihrem Herrn unterstellt sind, die alle gleich in ihrem Stand sind vor Gott, jedoch unterschiedlich in ihren Diensten, in ihren Gaben und auch in ihren Aufgaben. Aber auch wenn Paulus die Christen hier als Heilige bezeichnet, auch wenn wir als Christen Heilige sind vor Gott, Heilige in Christus, bedeutet es natürlich nicht, dass wir perfekt sind in unserem praktischen Leben hier auf der Welt, weshalb wir letztendlich auch auf die Hilfe und auf den Beistand Gottes angewiesen sind. Und mit diesem Blick wollen wir uns zum letzten, zum dritten Punkt zuwenden. Der heißt, der Christ ist auf den Segen Christi angewiesen. Nachdem Paulus sich selbst als Autor und die Philipper oder die Gemeinde in Philippi als Adressaten vorgestellt hat, wendet er sich jetzt zu seinem Gruß an die Gemeinde, den er in jedem seiner Briefe verwendet, wo es heißt, Gnade euch und Friede von Gott. Und weil Paulus diese Worte wirklich in jedem seiner Briefe zu Beginn verwendet, könnte man meinen, ja, dass es halt einfach so eine Floskel war, so ein frommer Wunsch, vielleicht hinter dem nicht viel steckt. Aber wir müssen verstehen, dass auch diese Worte Gottes Worte sind, weil sie in der Bibel stehen. Und deswegen dürfen wir sie keineswegs so runterspielen und müssen verstehen, dass es bedeutende Worte sind. Deswegen wollen wir sie auch noch näher betrachten und tiefer untersuchen. Zuerst können diese Worte eine Erinnerung an den Segen sein, den wir in Christus haben. Da wir Sünder sind und letztendlich als Sünder nichts anderes als Gottes Zorn verdient haben und seine Strafe und sein Gericht, wird an dem Erlösungswerk Jesu Christi Gottes Gnade auf eine überwältigende und unbeschreibliche Weise deutlich. Der Mensch ist verloren in seiner Sünde. Der Mensch hat sich durch die Sünde gegen Gott aufgelehnt. Und so ist durch die Sünde eine scheinbar unüberwindbare Barriere zwischen Gott und Mensch entstanden. Aber wir wissen, dass Gott selbst einen Weg der Versöhnung geschaffen hat, indem er seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, auf diese Welt gesandt hat und ihn anstelle der Menschheit für die Sünde bestraft hat. Und dadurch ist diese Barriere zwischen Gott und Mensch zerbrochen und es gibt Frieden zwischen Gott und Mensch. Und so sehen wir in diesem Erlösungswerk diese beiden Aspekte, Gnade und Friede. Und es ist so ein großer Segen, den wir in Jesus Christus haben. Aber die Frage ist, brauchen wir noch mehr davon? Wenn wir diesen Gruß von Paulus lesen, dann ist es ja eher ein Wunsch, noch mehr davon von der Gnade und von dem Frieden zu haben. So schreibt es auch Petrus in seinen Briefen, Gnade und Friede sei euch vermehrt. Was steckt also hinter diesem Wunsch? Es ist ein Segenswunsch und es heißt, dass Gnade und Friede von Gott kommen sollen. Und dieser Segen kann letztendlich auch nur von Gott kommen, weil Gott allein der Geber alles Guten ist. Gott allein ist der Gott aller Gnade und Gott ist auch der Gott des Friedens. Und somit kann man diese Worte eigentlich auch als indirektes Gebet von Paulus für die Philipper sehen, wo er eben um Gottes Gnade und Frieden für die Philipper betet. Und auch wenn Gott uns in Christus schon seine Gnade erwiesen hat, sind wir trotzdem weiterhin täglich auf diese Gnade angewiesen. In der Apostelgeschichte sehen wir zum Beispiel, wenn Paulus und seine Mitarbeiter auf eine neue Reise ausgesandt werden von der Gemeinde. Dort heißt es dann, dass sie immer wieder der Gnade Gottes anbefohlen werden. Auch Paulus selbst weist ja darauf hin, dass Jesus ihm in Zeiten der allergrößten Not folgende Worte zugesprochen hat: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. An anderer Stelle sagt Paulus über sich selbst auch: Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und diese Aussagen weisen darauf hin, wie abhängig wir in allem, wirklich in allem, von Gottes Gnade sind. Wenn Gott auch nur einen kurzen Augenblick seine Gnade wegnehmen würde, uns nicht mehr mit seiner Gnade umgeben würde, wäre unser Leben wirklich ein Horror. Wir könnten uns das nicht vorstellen. Es würde alles finster werden. Und deswegen erbittet Paulus, dass Gott die Philipper eben dauerhaft mit dieser Gnade umgibt. Und es ist ein Wunsch, dass sie auch noch mehr diese Gnade erfahren und erleben, dass sie sich dieser Gnade auch mehr und mehr bewusst sind. Und dass Gott uns gnädig ist, bedeutet letztendlich auch, dass sein Wohlwollen auf uns liegt. Und muss uns diese Tatsache, dass der allmächtige Gott mit seinem Wohlwollen uns gegenüber reagiert, muss uns diese Tatsache nicht mit einem tiefen Frieden, mit einer tiefen Ruhe füllen? So sehen wir, dass der Friede letztendlich eine direkte Folge von der Gnade Gottes ist. Und Paulus fordert die Philipper später in diesem Brief auf, ihre Sorgen und Anliegen zu Gott zu bringen. Und er sagt ihnen dann zu, dass dann, wenn sie das tun, der Friede Gottes ihre Herzen bewahren wird. Wenn Gottes Friede uns umgibt, dann brauchen wir uns vor nichts mehr zu fürchten. Dann brauchen wir nicht besorgt sein und dann können wir uns vollkommen sicher sein, dass alles gut wird, weil Gott selbst uns mit seiner Gnade und mit seinem Wohlwollen umgibt. Und so sagt Jesus auch zu seinen Jüngern im Johannesevangelium: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Satan kann tun, was er will. Er kann uns letztendlich nicht überwinden, weil Jesus ihn besiegt hat. Oder was sollen uns Menschen tun? Wir wissen, Gott ist mächtiger und stärker als alle und als alles. Wir sind also sicher in Gottes Hand und dürfen wissen, dass er nur Gutes mit uns im Sinn hat und uns ans Ziel bringen wird, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so scheint. Und Paulus wusste auch, dass die Philipper diesen Segen wirklich brauchen. Im Philipperbrief können wir an einigen Stellen von den schwierigen Umständen lesen, in denen die Philipper waren. Sie haben Leid erlebt. Sie sorgten sich auch um Paulus in seiner Situation, auch um ihren Mitarbeiter Epaphroditus, der fast gestorben wäre. Es war teilweise sogar auch Streit in der Gemeinde. Und so sehen wir, dass diese Gemeinde war jetzt nicht in den besten Umständen. Aber wenn Gott sie mit seinem Segen, mit seiner Gnade, mit seinem Frieden überschütten würde, dann wären selbst diese schwierigen Umstände mit Freude und Zuversicht zu ertragen. Denn ohne Gottes Segen würde diese Gemeinde letztendlich an ihren Nöten zerbrechen. Und ist es nicht genauso auch bei uns? Wir haben gesehen, dass wir Knechte Christi sind, dass wir seine Heiligen sind. Und in einer Welt voller Sünde, in einer Welt, die Christus hasst, ist es nicht immer leicht, als Christ zu leben. Die Sünde bedrängt uns und belastet uns. Menschen können und werden uns auch bedrängen und vielleicht auch hassen. Auch im Zusammenleben in unseren Familien oder selbst in der Gemeinde gibt es immer wieder Dinge, die uns belasten, Auseinandersetzungen, die auch entstehen, weil eben auch immer noch die Sünde bei jedem von uns vorhanden ist. Wie sehr sind wir also auch auf Gottes Segen angewiesen? Aber bist du dir dessen bewusst, dass Gott dich mit seiner Gnade umgibt? Bist du dir dessen bewusst, dass du sicher bist in seiner Hand? Kannst du ruhig und in Frieden sein in all den Herausforderungen dieser Welt? Ich denke, es ist gut, wenn wir uns auch gegenseitig diesen Segenwunsch, den Paulus hier schreibt, immer wieder zusprechen. Es sollen nicht einfach leere Worte sein. Es ist der Wunsch, dass jeder von uns Gottes Gnade und seinen Frieden mehr und mehr erfährt. Wir müssen verstehen, dass Gott willig ist, uns das zu gewähren. Das heißt, wer bittet, dem wird gegeben. Paulus wünscht den Philippern diesen Segen von dem Gott, der ihr Vater ist. Und Gott ist auch unser Vater, der vollkommene, liebende Vater. Und er wird uns nichts Gutes vorenthalten. Das heißt, er hat uns seinen Sohn gegeben. Wird er uns mit ihm nicht auch alles andere geben, was wir brauchen? Und dieser Segen soll vom Herrn Jesus Christus kommen, wie es Paulus schreibt. Und wie wir schon gesehen haben, ist Jesus Christus, unser Herr, kein tyrannischer Herr, der uns unterdrücken will. Nein, er ist ein fürsorglicher Herr, der sich um uns kümmert. Und auch von ihm dürfen wir erwarten, dass er uns mit allem versorgen wird, was wir brauchen. Und in dieser Gewissheit, dass Gott uns mit Gnade und Friede umgibt, können wir uns letztendlich mit Freude unserem Herrn unterordnen, auch wenn es mal schwierig wird. Und wir dürfen erwarten, dass er uns trägt, weil wir letztendlich ohne ihn sowieso nichts tun und schaffen können. So will ich mit einem Segen hier abschließen aus 4. Mose. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Steht gerne auf noch zu einer Gebetsgemeinschaft. Jesus, wir sind dir so dankbar, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Und damit sehen wir, dass du, trotzdem, dass du unser Herr bist, nichts Böses für uns willst, uns nicht irgendwie als Herr unterdrücken willst, sondern das Beste für uns willst. Ich bete, dass du in unseren Herzen wirkst, dass wir uns dir wirklich mit Freude unterordnen können, dass wir unseren eigenen Willen wirklich zu unserem Leben räumen und deinen Willen mehr und mehr erkennen und danach auch leben. Um als Heilige in dieser Welt zu sein, die einen Unterschied machen, an denen sichtbar wird, dass sie zu dir gehören, dass sie Heilige sind in dir. Und Vater, es ist auch mein Gebet, dass du uns weiter mit deiner Gnade, mit deinem Frieden umgibst. Das bete ich auch für diese Gemeinde hier in Böbingen, dass du sie stärkst, dass du sie aufbaust, dass du in deiner Gnade hier regierst und deinen Frieden schenkst, damit auch diese Gemeinde weiter wachsen kann in Heiligkeit, um dein Licht auch an diesem Ort leuchten zu lassen und deinem Namen Ehre zu bringen. Amen.